ARD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, US-Amerikanerin und Redakteurin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen, zu einer Folge am Vorabend des Jahrestages der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Am 20. Januar 2025 begann die zweite Amtszeit von Donald Trump. Das ist jetzt ein Jahr her, Jif, und man muss sich wirklich schütteln und sagen, erst ein Jahr?
Es ist wie Dog Years. Also wir sagen immer so, ein Hundejahr ist 7 Jahre. Ne? Also es ist gefühlt viel, viel länger als nur ein Jahr.
Ja, wir haben gesehen, nach ihren Gesprächen in Washington haben die grönländische Außenministerin und der dänische Außenminister erstmal eine rauchen müssen. Wahrscheinlich.
Nur eine Zigarette erstmal.
Genau, wir bräuchten was Stärkeres wahrscheinlich nach diesem Jahr.
Ja, ich glaube, wir brauchen alle was Stärkeres nach diesen letzten 365 Tage.
Genau. Und natürlich wollen wir in dieser Folge auch die aktuellsten, neuesten Entwicklungen im Streit um Grönland und den Anspruch von Präsident Trump auf die größte Insel der Welt aufgreifen, aber auch ein bisschen auch zurückgucken, was in dieser Zeit, in diesen vergangenen 12 Monaten so alles passiert ist. Und wir haben uns gedacht, weil das so eine Art, ja, ein Jahr Trump 2.0 eine besondere Folge ist, laden wir uns jemanden ein, der das hautnah quasi in erster Linie Front miterlebt hat und darüber auch berichtet hat. Und ich finde es auch sehr amüsant, dass in den vergangenen Tagen, weil gerade so viel passiert ist wegen Grönland, hatte ich sie jeden Abend in den Tagesthemen als Schaltgast. Insofern ist es nur passend, dass wir in der neuen Woche jetzt auch mit ihr schalten. Die Rede ist natürlich von der Leiterin unseres ARD-Studios in Washington, Gudrun Engel. Hallo Gudrun.
Hallo, freue mich bei euch zu sein.
Herzlich willkommen. Ja, du hast natürlich die letzten beiden Jahre noch erlebt als Korrespondentin in Washington und jetzt dieses Jahr mit Donald Trump. Dein kurzer, in 2 Sekunden Take, wenn man das zusammenfassen kann.
Es ist wahnsinnig intensiv, es ist anstrengend, es ist komplex und ich habe große Augenringe.
Aber du machst es großartig und immer sachlich und sehr fundiert und analysiert. Von daher an dieser Stelle nochmal vorab schon mal ein großes Dankeschön auch für all die Schalten, die vielen Berichte in den Tagesthemen. Und ja, das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel gewesen, auch für euch Korrespondenten in vielerlei Hinsicht, was da passiert ist, ne?
Total. Ich habe jetzt auch neulich irgendwann mal gesagt, eigentlich bin ich gar keine USA-Korrespondentin mehr, sondern ich bin wirklich eine Trump-Korrespondentin mittlerweile. Nicht, dass ich das mir so vorgestellt habe, aber durch die enge, enge Taktung und dadurch, dass er natürlich immer den News-Cycle bestimmen will und deshalb immer, wenn man denkt, so jetzt atmen wir mal durch, nochmal einen raushaut, ist es tatsächlich so, dass ich sehr eng am Präsidenten quasi nicht dran bin, aber an ihn quasi angebunden bin, weil ich immer genau dann springen muss, wenn er wieder Zeit hat, auf True Social irgendwas rauszuhauen.
Das ist so ein Bild auch, dass du, wir haben mit dir zu 100 Tage Trump im vergangenen Jahr eine Schalte gemacht und eine Folge aufgezeichnet. Und da hattest du ein sehr schönes Bild benutzt, das ich seitdem auch immer mal wieder fallen lasse und beschreibe, ne? Dass du dir vorkommst wie so ein Golden Retriever und der Donald Trump hat nicht einen Wurfarm mit so einem Tennisball, sondern eine ganze Tennisballmaschine, mit der ständig in der Luft rumballert. Und das macht es auch für uns, Jif, natürlich schwierig. Wir haben auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die mal geschrieben haben, er redet doch nicht immer nur über Trump. Also wir verstehen ja, dass das wichtig ist und so, aber da gibt es ja auch so viel in den USA, könnte man was anderes machen. Und das würden wir gerne. Und dann ist tatsächlich, auch deswegen sind wir in eine Wochentaktung gegangen, ist wieder etwas, was passiert ist.
Ja, also man kommt nicht um Trump herum. Also alles hat damit zu tun. Und wie Steve Bannon, sein ehemaliger Ratgeber, gesagt hat, also der Taktik ist so, flood the zone with shit. Also so viele Schlagzeilen, Themen raushauen, dass die Presse fast nur hinterher ist. Und also ich habe es auch von Freunden und Familie in die USA gehört, dass die können sich nicht aufregen nach jeder Schlagzeile. Es gibt einfach zu viel. Und wie meine beste Freundin, die Journalistin ist in die USA, und sie hat gesagt, du, ich habe eine Ehe, Kinder, Hund, Job, also ich kann nicht, und das ist ihr Job, und sie hat gesagt, ich kann nicht, also es ist einfach so viel.
Ja. Wir sind 8 Korrespondenten hier, also bin ja nicht alleine. Wir sind ein ganz tolles, schlagkräftiges Team, das natürlich die ganze ARD versorgt, im Videobereich, im Audiobereich, im Socialbereich. Aber wir haben trotzdem, sind wir jeden Morgen in der Konferenz an dem Punkt, wo wir uns überlegen, ja, das ist doch jetzt aber ein wichtiges Thema. Allein in der vergangenen Woche, ja, sind so viele Themen hinten runtergefallen, weil wir über Iran gesprochen haben, wir haben über Grönland gesprochen, wir haben über Venezuela gesprochen. Wir haben nicht gesprochen über einen Travel Ban für 75 Länder, davon sind aber 15 Fußball-WM-Teilnehmer. Wir haben nicht gesprochen über die Anklage des Notenbankchefs. Wir haben und so weiter und so weiter. Also das Krasse ist ja einfach, auch das, was wir schon transportieren können, ist im Moment nur noch ein winzig, winzig kleiner Ausschnitt von dem, was hier alles noch drumrum passiert. Und das ist leider so, das zirkuliert halt alles rund um Donald Trump.
Und das ist wirklich so, dass Wahnsinn ist Methode hier in dem Sinne sozusagen. Also das ist bewusst so und das ist tatsächlich auch immer eine Dauershow auch und das macht es so herausfordernd. Und eigentlich könnte man auch fast sagen, naja, da müsste man sich doch eigentlich auch dran gewöhnt haben, an dieses ständige Überraschtsein und überrascht werden. Und dann kommt Donald Trump wieder mit was Neuem, wo du denkst, also das muss man ihm lassen, dass er das schafft, wirklich ob vom Golfplatz aus in Mar-a-Lago oder wo auch immer er gerade unterwegs ist, in irgendwelchen PKs zwischen Helikoptern oder in der Air Force One irgendwas rauszuhauen. Und du denkst, stopp, Moment mal, wie kann das sein? Und die große Überraschung der letzten Tage und des Wochenendes war natürlich die erst angedrohte und jetzt wirklich auch konkret angedrohte neue Schleife mit Strafzöllen gegenüber auch noch nicht mal ganz Europa oder der Europäischen Union, sondern dezidiert diesen 8 Ländern, die Dänemark unterstützt haben, jetzt mit einer kleinen Erkundungsmission in der vergangenen Woche, nämlich Strafzölle ab Februar 10% obendrauf und ab Juni 25% dann insgesamt noch obendrauf, weil er eben sein, nach dem Motto, man kann es wirklich einen Erpressungsversuch hier bezeichnen, als dass, wenn ich die Insel Grönland nicht kriege, dann kriegt ihr Strafzölle. Das sind ja irgendwie die Methoden, die jetzt quasi einhergehen mit seiner
Präsidentschaft. Also eigentlich, das war der Grund für sein erstes Impeachment, ne? Also Erpressung von Zelensky. Und das hat ihm mindestens in seiner ersten Amtszeit ein Impeachment bedeutet. Also jetzt ist das einfach par for the course, also ein normaler Alltag im Weißen Haus.
Oder gibt es da Gudrun Gedanken?
Er hat ja jetzt noch einen draufgesetzt. Er hat ja offensichtlich einen Brief geschrieben an die Norweger und hat gesagt, so, Freunde, ihr habt mir den Friedensnobelpreis nicht gegeben. Der wäre mir total zugestanden, weil ich habe schon so viele Kriege beendet. Mein Lieblings-O-Ton, den ich auch mal in einem Stück verwendet habe, war der O-Ton, wo er gesagt hat, ich habe Kriege beendet, bevor sie überhaupt begonnen haben. Und ich habe so viele Kriege beendet und ihr habt mir nicht diesen Friedensnobelpreis gegeben. Und jetzt fühle ich mich dem Frieden auch nicht mehr verpflichtet. Und deswegen nehmen wir uns jetzt Grönland. Und man denkt sich so, was? Es ist so ein bisschen wie, man hat mir jetzt im Sandkasten die blaue Schaufel weggenommen.
Das habe ich gerade gesagt, ja.
Und deswegen habe ich jetzt entschieden, und dann schreibt er auch noch diesen Brief. Also bislang ist es ja so, wir denken uns das ja oder wir formulieren das vorsichtig, weil es natürlich spekulativ ist, was geht zwischen den beiden Ohren in Donald Trumps Kopf vor. Aber in so einem Fall, jetzt wenn er es sogar noch aufschreibt, da ist man dann tatsächlich bisschen ratlos auch.
Ja, es ist wirklich wie, wo sind die Erwachsenen hier? Also die Kindergarten ist jetzt in charge und es ist ein Masterkurs in Mobbing oder Bullying 101. Also wirklich, aber so kindisch und so auch lächerlich, also dass er versucht, der Leiter Norwegens zu unter Druck zu setzen, wenn das hat auch, er hat zurückgeschrieben, ne, und hat gesagt, das bin ich nicht, das ist der Nobelkomitee.
Jonas Gahr Støre, der Ministerpräsident von Norwegen.
Ja, genau. Dass er sagte, also, sorry, Friend, aber ich entscheide das nicht. Insofern, also du musst mich nicht hier unter Druck setzen. Also nicht nur das, aber Trump hat auch, ich habe gerade gelesen, es gab von 20. Januar bis Ende des Jahres 2025 622 Bombings, das Trump zugesagt hat und hat auch 7 Länder bombardiert. Für jemanden, der sagt, dass er 8 Kriege beendet hat und einen Nobelfriedenspreis gewinnen soll. Also 7 Länder, Venezuela, Nigeria, Somalia, Syrien, Iran, Irak und Jemen. Also, und das sagt nichts zu die ganze Nationalgarde und ICE-Agenten auf die Straßen Amerikas. Also insofern.
Also Militärschläge in diesen Ländern sind durchgeführt worden, ja. Ich glaube auch, gut, und wie ist deine Einschätzung, dass dieser Anspruch, ich bin der Friedenspräsident und ich will ja auch diese Forever Wars, die Trumps Anhänger ja immer nicht wollten, also wo man die USA reingehen mit einem großen militärischen Commitment und dann da irgendwie festsitzen. Für einen solchen Präsidenten ist er dann doch sehr imperialistisch und auch sehr aktiv. Allerdings auch immer nur mit so einem Wow-Effekt einmal die Atomanlagen im Iran bombardieren, einmal Maduro aus Venezuela kapern und entführen und solche Dinge. Da ist jetzt keine Policy in dem Sinne dahinter, keine durchgezogene, oder verkennen wir das nur?
Nee, und das ist ja für ihn auch quasi genau die Strategie, wie er das seinen Anhängern verkauft. Weil seinen Anhängern hat er ja genau, was du gerade gesagt hast, versprochen, so, ja, hier Kriege, da sind wir jetzt mal raus. Ich bin der, alle vor mir haben immer Kriege angefangen, ich mache das nicht. Und deswegen macht er ja genau diese Einzelschläge. Wir haben ja nie Boots on the ground irgendwo. Das versucht er ja zu vermeiden wie der Teufel zwei Wasser, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil er genau weiß, dass damit käme er bei seinen Anhängern nicht durch. Ich kann mich noch erinnern, dass Iran Bombardement war im Juni. Und da gab es im Vorfeld eine riesen Aufregung, auch bei seinen Anhängern. So, ja, wir können jetzt nicht den Iran bombardieren. Wir haben ja gesagt, wir machen keine Kriege und so weiter. Und da war seine Strategie genau das zu sagen. Es ist ein gezielter, wir haben das beste Militär der Welt. Keiner hat es mitgekriegt. Wir haben die Tarnkappenbomber geschickt. Die mussten noch nicht mal irgendwo zwischenlanden zum Auftanken. Haben wir alles aus der Luft gemacht. War eine aus militärischer Sicht eine sehr beeindruckende Operation.
Ja, wie aber auch Venezuela, halt
so,
ne?
So war so ein Einmalschlag, auch Venezuela. Ja, rein, Maduro und seine Frau einpacken, wieder raus, fertig. Ja, und ich glaube, das ist das, worauf er sich stützt, dass er sagt, es ist ja kein Krieg. Es ist ja kein Krieg, es ist ja ein Einmalschlag. Einmal Nigeria bombardiert, einmal Syrien bombardiert, so.
Ja, das kann sein Unterstützer verdauen, ne? Also wenn es länger wäre oder wenn... Na, also Trump redet immer über Öl in Venezuela, nicht über Demokratie. Aber das würde wahrscheinlich, also mal sehen, was das bedeutet, um dass er wirklich das schafft, ohne Boots on the ground sozusagen. Aber was sein Unterstützer auch so toll finde, ich weiß von meinem Vater, er fand immer diese Idee von Stärke. Ne? Und das ist immer
ja, die Projektion von Stärke.
Ein Thema von Trump, dass Amerika...
Peace through strength steht so in der nationalen Sicherheitsstrategie.
Ja.
Peace
und
through strength.
Fand viele, also mein Vater zum Beispiel, fand das also genau richtig. Er sagte, dass unter Biden die ganze Welt lacht über uns und tut, was sie wollen. Also aber jetzt mit jemand wie Trump, also Leute trauen sich nicht. Also und ehrlich gesagt, das ist ein bisschen, wie wir gesehen haben, mit Tarifen, mit jetzt der Situation mit Grönland. Was denkst du, ist es so richtig? Also und wie sehen seine Unterstützer? Ich meine, du wohnst da, du lebst da, du redest viel mehr mit Amerikanern. Sind sie glücklich damit?
Ja, wie kommt das an, diese Nummer jetzt mit Grönland und diesen Tarifen und diesen Strafzöllen, die da angedroht werden?
Also ich habe mir zwei Sachen angeguckt. Das eine ist erstmal so die Gesamtbilanz, ne? So ein Jahr, wie finden die Anhängers jetzt, also wie finden die Republikaner das, wie finden die MAGAs das, die Front Row Joes und so weiter, gibt ja ganz viele so Unterstützergruppen. Und aber auch diese Grönland-Sache. Und das finde ich bemerkenswert, weil das geht deutlich auseinander. Also während wir für die Gesamtamtszeit jetzt, für das erste Jahr, besonders bei den Unterstützern, immer noch ganz hohe Zustimmungswerte sehen. Bis zu 81% bei den Republikanern finden, Donald Trump hat es hier dufte gemacht im ersten Jahr. Mhm. In der Gesamtwahrnehmung sind seine Beliebtheitswerte gesunken von 48 auf knapp unter 40 so. Mhm. Damit liegt er aber immer noch besser als ganz viele andere Präsidenten, die wir ja auch hatten in den letzten 50 Jahren. Mhm. Aber wenn man auf Grönland speziell guckt, das versteht wirklich keiner. Also bei Grönland großes Unverständnis auf beiden, also bei den Demokraten sowieso, aber auch bei den Republikanern und auch bei den Unterstützern, weil die verstehen irgendwie die Buzzwords nationale Sicherheit und Golden Dome und wir brauchen es irgendwie. Aber die sagen, also auch wenn man die Unterstützer fragt, sagen nur 4%, ja, Militär, das kann man auch militärisch machen. Also da hat wirklich, auf diese Grönland-Nummer hat hier wirklich gar keiner Bock. Und es versteht auch keiner so richtig. Also er hat jetzt Mike Pence, ne, sein ehemaliger Vize, hat sich jetzt gestern mal geäußert. Die beiden sind ja wirklich auch keine Freunde mehr. Der hat gesagt, ja, den Aspekt mit der nationalen Sicherheit kann man vielleicht gelten lassen und so, aber doch nicht so. Also man kann nicht so mit den Verbündeten umgehen, man kann nicht so mit der NATO umgehen. Das implodiert hier alles. Und es ist halt ein schmaler Grat zwischen... Also was dein Vater gesagt hat, Schiffer, das höre ich auch von den ganzen Magas, so ja, we are laughing stock, also alle lachen über uns. Aber jetzt, glaube ich, überspannt er den Bogen zu sehr zu weg von, also man lacht nicht mehr über uns, aber wir verprellen alle und stoßen alle vor den Kopf und das kann halt auch nicht gut sein. Aber es ist ganz klar auch das, was wir sehen, was unterschwellig die ganze Zeit hier überall ja so mitwabert. Ne? Also alles, was Bündnisse angeht. Also es geht nur um so One-on-One-Deals. Es geht immer um One-on-One-Deals. Es geht nie um irgendwelche Bündnisse. Also die EU finden sie sowieso ätzend, die Administration, weil das sind zu viele. Sie sind zum G20 ist tot, hören wir von ehrlicherweise nicht nur von den Amerikanern, auch die Europäer haben es mittlerweile eingesehen. Da ist er ja gar nicht erst zum Gipfel gefahren. Alle versuchen jetzt irgendwie das G7-Format zu retten, halbwegs, um im Gespräch zu bleiben.
Aber es gibt jetzt diese Board of Peace, ne? Stattdessen, oder?
Ja, und da darf sogar Putin mitmachen. Ist fantastisch.
Ja, es ist pay to play, oder? Man muss einfach genug Geld geben und dann.
Vielleicht kurz zur Erklärung, wer es nicht mitbekommen hat, es ist so eine Art Neben-UNO, die Trump da gründen möchte, so ein Club der Länder, wo man sich dann einkaufen kann und dann war's.
60 Staats- und Regierungschefs, 1 Milliarde Einsatz.
Ja, ist wie so ein Country Club. Im Prinzip, ne? Das läuft doch auch in einem Golfclub so.
Mar-a-Lago.
Ja.
Also.
Und das sind dann aber wirklich immer so Meldungen, die so abstrus sind, dass man wirklich, also manchmal sich fragt, so ist das jetzt wirklich, also wir müssen ja ganz viel sortieren, so, ne? Was ist jetzt ernst? Was ist Quatsch? Was ist Hanebüchen? So. Und das fällt so in die Kategorie, wo man sich zumindest so, ernsthaft jetzt? Aber ja.
Ich bin sehr oft gefragt, wie Amerikaner das sehen. Und wie du sagtest, mit Grönland. Und ich merke, dass oft, dass wenn ich was frage, dass Amerikaner vielleicht verstehen nicht ganz genau, was es bedeutet für Europa, was Grönland bedeutet, was die Idee von dieser Streit zwischen den USA und andere NATO-Länder und wie viel Angst Leute hier haben. Wie siehst du das? Also findest du das auch? Also ist das ein großes Thema? Ich meine, es gibt so viel los, wie wir gerade gesagt haben, also flooding the zone, also mit Eis auf die Straßen von Minneapolis. Ich finde, es ist schwer zu konzentrieren auf ein anderes Thema im Moment für Amerikaner, besonders wenn, ich fand auch letzte Woche bin ich täglich aufgewacht zu einem neuen Video, wo Eis hat einen jungen Mann auf den Boden und hat ihm im Gesicht mit einer Knie getroffen, hat eine autistische Frau, sie wollte nur zum Arzt gehen, hat ihr Fenster im Auto gebrochen, hat sie rausgeholt und im Auto in ihr Auto geworfen, hat also so viele Bilder und Videos von Gewalt und gewaltige Taktik von ICE-Agenten. Ich habe auch am Wochenende mit einer Freundin in Minneapolis gesprochen. Sie hat erzählt, dass es ist wirklich wie ein Warzone, wie ein Krieg da in Minneapolis. Und sie hat gesagt, die einzige Gute ist, dass sie merkt, wie stark der Community ist und wie alle einander unterstützen. Und es gibt so Neighborhood Watch-Gruppe, wo Leute schreiben in ihrer WhatsApp-Gruppe, okay, jetzt ICE ist auf diese Straße vor, ich bleib zu Hause, oder Leute bieten, dass die holen die Kinder von ihren Nachbarn ab, von der Schule, oder gehen einkaufen für Leute. Also sowas, aber das ist wirklich, finde ich auch erschreckend. Jetzt habe ich gerade 2 Fragen gestellt, aber vielleicht bleiben wir bei Minneapolis und ICE. Wie reagieren Amerikaner auf das? Weil das ist auch irgendwas, wo viele Leute haben gesagt, ja, diese illegale Anwanderer, kriminell, die müssen rausgeschmissen werden. Aber jetzt sagen viele, warte mal, das ist mein Nachbar, das ist meine Kollege, das ist der Vater von der Schulkameraden von meinem Kind. Es ist nicht mehr kriminell, es ist Alter, also Leute in die Community, die wollen einfach nur ein besseres Leben und ihr Geld verdienen und die bezahlen ihre Steuer und so weiter. Also wie reagieren Leute auf diese ICE-Taktik jetzt?
Also ich glaube, ich kann deine Fragen miteinander verbinden, weil das ist der Punkt. Also wir fokussieren uns, oder es ist ja eine sehr ureigene amerikanische Präsidententaktik, nicht erst bei Trump, sondern schon ganz oft in der Geschichte. Wenn es inländisch schwierig wird, machen wir außenpolitisches Chaos, damit alle dahin kommen.
Ablenkung.
Ablenkungsmanöver. So. Und für uns Europäer, weil wir natürlich jetzt auch mit den Strafzöllen zum Beispiel betroffen sind, funktioniert es ja hervorragend. Also wir reden ja nur noch darüber. Wir befassen uns ja mit, greifen sie im Iran ein, help is on the way, wie geht's in Venezuela weiter, was passiert mit Grönland? So. Und wir gucken gar nicht so sehr nach Minneapolis, obwohl wir, und das ist eines der Themen, was ich vorhin meinte, obwohl wir das ganz dringend tun müssten. Wir waren in Minneapolis mit einem Kamerateam und unser Eindruck war, dass es da so ein paar Anheizer gibt, die direkt eben vor dem ICE-Headquarter stehen, so 20 Leute, die auch sehr emotional aufgeladen sind und sich und wo man Angst haben muss, dass sie sich den Provokationen hingeben. Der Eindruck sonst ist, dass die Leute sehr, wie du es auch beschreibst, sehr besonnen sind, weil sie auch wissen, dass sie provoziert werden sollen. Also das ist ja Teil der Taktik, ne? Also wenn man hofft ja, dass die Bevölkerung irgendwie sich dann gegen die Eisbeamten auflehnt und dass es da zu Chaos kommt, sodass Donald Trump dann wieder noch mehr Federal Agents und die Nationalgarde und so weiter schicken kann. Also denen ist schon allen sehr klar, wir sollten uns auf keinen Fall provozieren lassen und in weiten Teilen scheint es auch zu gelingen. Ich habe den Eindruck, dass das auch in den Vereinigten Staaten, also es ist natürlich hier viel mehr in der Berichterstattung als bei uns, und dass da die Haltung aber sehr klar geteilt ist, so wie es vorher auch war. Also auf der demokratischen Seite geht es natürlich überhaupt nicht. Und auch der Kongress ist jetzt so langsam ein bisschen aufgewacht und hat Fragen. Aber ich höre tatsächlich von den Hardcore-Anhängern, also es gibt ja so verschiedene Gruppen, in die sich MAGA unterteilt, ne? Also die Front Row Joes, den Turning Point, die Proud Boys und so weiter und so weiter, also diese ganzen Untergruppen. Und da ist ein erschreckend unmenschlicher Ton, also gerade so auf Social Media, in diesen einzelnen Gruppen, die da unterwegs sind, da ist man nach wie vor der Ansicht, diese ICE-Beamten können ja gar nichts falsch machen. Also da hält sich auch, obwohl es bildlich ja total bewiesen ist, dass es so nicht war, aber da hält sich die ganze Zeit immer noch die Geschichte, dass die erschossene Frau, dass die den Eisbeamten überfahren wollte oder überfahren hat oder was auch immer.
Und dass das Notwehr war. Ja.
Und dass es Notwehr war. Also in diesem speziellen Fall ist es leider wirklich so, dass sich jeder gefühlt so seine eigene Realität bastelt.
Wir reden ja viel über Spaltung in dem Land. Und das ist so dieses Gefühl, das ich gerade bei der Geschichte mit ICE habe, dass dieses Us against them oder We against them, also gar nicht, wir sind ein Land und wir sehen das vielleicht politisch anders und haben andere Lösungsvorschläge, aber grundsätzlich auch die Konzentration von Trump auf seine Basis, auf seine Anhänger, also als würde er nur für ein Drittel des Landes regieren und der Rest sind alles Radikale und Inlandsterroristen und macht sich gar nicht mehr in die Mühe. Das wird natürlich gefördert durch sowas dann und ich glaube, das sieht man hier auch. Wie nimmst du diese Stimmung wahr? Ist das nur eine Weiterdrehung der Spaltung, die wir sowieso schon auch sehr in den vergangenen Jahren gesehen haben, oder ist das jetzt nochmal eine neue Qualität, dieses Wir gegen die, dieses den Gegner als Feind sehen und nicht als einfach nur Andersdenkenden?
Total. Also das ist was Donald Trump von Anfang an gemacht hat. Das zieht sich durch dieses komplette Jahr. Das hat sich schon angedeutet in seiner Antrittsrede bei der Inauguration vor einem Jahr. Und es zieht sich durch. Das hat sich gezeigt bei der Beerdigung von Charlie Kirk. Das hat sich, also wo er sagt, I hate my enemies.
Ja.
Er benutzt auch, also es geht nicht null darum, die andere Seite, also vielleicht die demokratische Seite oder die Unentschlossenen oder die in der Mitte oder die Minderheiten oder wen auch immer, zu erreichen mit der eigenen Politik, sondern er macht einzig und allein Politik für sich selber, aber Klientelpolitik für seine Basis und die anderen sind wirklich, die werden dämonisiert. Es ist nicht mal so, dass er, also eigentlich würde man ja von einem Präsidenten erwarten, dass er die Leute umarmt, dass er es versucht wieder zusammenzubringen, das ist zumindest normalerweise die Botschaft. Das ist hier überhaupt nicht mehr so, sondern es ist ganz klar dieses Wir gegen die und die anderen, die sind woke, die sind insane, die sind crazy, die sind criminals, die sind animals. Im schlimmsten Fall sogar garbage. Also auch die Form und die Art und Weise, die wir erlebt haben jetzt in diesem einen Jahr, wie er über Menschen spricht und wie herabwürdigend und wie unwürdig und wie desaströs das ist, das setzt den Ton. Und das führt natürlich dazu, dass die Spaltung viel noch, also man kann
aber
sich das
Ton
vorstellen, aber es wird immer noch krasser.
Hat er in der ersten Amtszeit aber ja auch so gesetzt. Da waren ja auch so in der Antrittsrede der ersten Amtszeit, American Carnage und jetzt bin ich für euch da und jetzt, nur da ist es nicht umgesetzt worden in der Art und Weise.
Aber es ist viel schärfer dieses Mal. Ne? Also letztes Mal, ich denke an Charlottesville und der Shooting da. Er hat gesagt, es gibt gute und schlechte Leute auf beide Seiten. Also man könnte vorstellen, in dieser Amtszeit, es würde nur schlechte Leute auf der anderen Seite. Also wie gesagt, wie er so häufig gesagt hat und bei Charlie Kirks Beerdigung, diese Linksradikal, diese Feinde von innen, Terroristen von innen. Und das hat er sogar nach der Shooting von Renee Good in Minneapolis. Also ohne Investigation, ohne Fakten, ohne Pause. Also hat Kristi Noem, der Innenministerin, hat J.D. Vance, der Vizepräsident und Trump alle gesagt, sie war ein Terroristen, sie war ein Linksradikal und deswegen ist das passiert. Sogar Stephen Miller hat gesagt, dass ICE-Agenten haben absolut Immunität. Und das ist auch, ich glaube, nicht der Wahrheit erstmal. Aber es gibt so viele Fragen über legalische Fragen. Was kann man nicht? Also ich habe verschiedene Videos gesehen, ich habe verschiedene Podcasts gehört und ich bin immer noch verwirrt. Was darf man? Also man sieht Leute auf die Straßen, die filmen, das dürfen die. Aber man soll nicht in der Weg von ICE-Agenten sein, sonst kann man auch festgenommen sein. Aber was, dass ICE-Agenten können, ihr Kopf, können Masken tragen, können ihr Gesicht hinter einer Maske stecken, müssen kein Namensschild tragen, müssen keine Erlaubnis haben, Leute auf die Straße zu nehmen. Die nehmen die einfach fest. Auch
und die
amerikanische
weisen sich
Staatsbürger.
Auch nicht aus. Ja.
Ja. Ja, genau. Genau, also als jemand, als Amerikanerin, der hier in Deutschland ist und beobachtet von fern. Also ich kann nicht glauben, dass das mein Land ist, aber ich muss sagen, wo führt das hin? Was ist das nur eine Probe für was anderes? Trump hat in die letzte Zeit, wie wir wissen, er hat vor so 5, 6 Jahre Witze über Grönland gemacht und hat gesagt, ja, das nehmen wir vielleicht irgendwann oder das brauchen wir. Jetzt sehen wir, dass das ist kein Witz, also das ist so. Wenn er jetzt in die letzten paar Wochen Witze gemacht hat über die 2020-Wahl und sagte, ja, die Nationalgarde sollte die Wahlpapier, die Wahlsätze, die Ballotboxes, die sollten die genommen haben.
Sie hätten sie damals einkassieren sollen, um sie nachzuzählen. Oder
genau,
so.
Ja. Er macht jetzt eine on Caroline Levitt seine Pressesprechen und sagt, das war nur ein Witz. Wie reagieren Leute? Also sollen wir, man kann das nicht mehr als Witz nehmen. Also wenn man sieht, wie viel Geld ist in der Budget für ICE und wie die Leute geben einen $50,000 Bonus einfach, also reinzukommen, eine ICE-Agent zu werden. Also und bauen das auf und bauen das auf. Was soll man dann denken? Also haben Leute Angst? Wo geht das hin?
Also ich glaube schon, dass Menschen Angst haben. Also klar, abhängig davon auch zu welcher Bevölkerungsgruppe sie gehören, mehr oder weniger. Ich glaube aber schon, dass wir sehr stark erleben, dass wir hatten in den Vereinigten Staaten, haben eine lange Geschichte mit Polizeigewalt, besonders gegenüber Schwarzen. Und wir haben das immer wieder thematisiert und es gab immer wieder dramatische und schlimme Zwischenfälle. Aber dass es jetzt so derart, also dieses Recht des Stärkeren oder dieses, dass man so alles, was du gerade beschrieben hast, dass man sich nicht ausweist, dass man nicht weiß, wer man ist, dass man da vermummt, dass da vermummte Truppen unterwegs sind und man sich selbst nicht vom eigenen Staat geschützt fühlt, sondern dass man jederzeit und überall damit rechnen muss, dass man in Konflikt mit der eigenen Staatsgewalt gerät. Das ist durchaus für viele ein Paradigmenwechsel und das macht Angst und das ist ja, weil das kann man sich ja nicht vorstellen bei der ältesten Demokratie der Welt, dass man hat ja Rechte. So, aber das scheint jetzt alles in der Form so nicht mehr zu gelten. Man kann die Rechte vielleicht, wenn es gut läuft, noch durchsetzen. Aber wir hatten ja auch diese Fälle, dann kassieren die jemanden ein und dann ist die Person erstmal 3, 4, 5, 6, 7 Tage weg, bis es überhaupt gelingt zu lokalisieren, wo ist die und bis man überhaupt einen Anwalt an den Staat kriegt und so. Und das sind natürlich Szenarien und das sind Sachen, die kennen wir nicht aus den Vereinigten Staaten. Das kennen wir aus irgendwelchen schummeligen Pseudodemokratien, Autokratien, Diktaturen, was auch immer, woanders auf der Welt. Aber für hier ist das eine ganz andere, ganz neue Dimension. Und ich glaube, die Ratlosigkeit ist auch deshalb so groß, weil man nicht so richtig weiß, wie man das stoppen oder ändern kann.
Was mich dann wieder zur Frage bringt, du sagtest, die Republikaner, da ist die Zustimmung noch sehr hoch, aber wird das dann nicht irgendwie gesehen oder ist das so, ja, das muss jetzt so sein? Also ist das nicht, also dass das problematisch ist zumindest, so dieses ganze Vorgehen?
Ja, also ich glaube, es ist bei den etwas Klügeren differenziert und die sagen dann, ja, das ist jetzt nicht so optimal, aber hier läuft es ja ganz gut, also das ist eher so dieses, ja, finden wir nicht gut, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, weil die Grenze ist jetzt zu und wir sind nicht mehr Laughingstock in der Welt und so weiter und so weiter. Ne? Also es ist auch so ein bisschen, es ist ja unangenehm, sich damit zu befassen, wenn man das Ganze eigentlich unterstützt, dann, also wo zieht man dann für sich persönlich die Reißleine und sagt, jetzt ist für mich eine Grenze überschritten, so, ne? Ich glaube, das ist ein innerer Gewissenskonflikt, den viele Republikaner mit sich gerade ausfechten, zu sagen, ja, okay, ich finde, so ist ja Politik, ne? Ich finde das und das gut, aber das geht jetzt wirklich zu weit. Und ich glaube, das sortiert sich da gerade.
Ja, zumal in einem politischen System, das haben wir auch oft besprochen, in dem es quasi nur A oder B gibt, mehr oder weniger. Und dann sagt man ja, okay, ich bin aber bei der republikanischen Seite und dann nehme ich jetzt vieles erstmal in Kauf, bis ich irgendwann tatsächlich eine Reißleine ziehe. Ja, das ist tatsächlich für das Gesamtgefühl des Landes nach einem Jahr Trump natürlich nicht sehr erfreulich, all das. Aber vielleicht bringe ich das Thema wieder zurück, wo wir kurz jetzt den Ausflug Richtung Eis und diese Konfrontation in Minneapolis auch genommen haben, nochmal zurück zu den Strafzöllen und die Frage von Grönland, wo wir ja gestartet waren, weil und auch wieder da mit den Republikanern, du sagst, dachtest, naja, da ist eher so eine Einsicht, das ist jetzt zu weit, da überspannt er den Bogen, das geht so nicht, vor allen Dingen, weil es eben auch um eine Auseinandersetzung mit Verbündeten geht, ja. Aber wie glaubst du, geht das denn jetzt weiter? Also werden die Europäer, die haben ja bislang immer versucht, das irgendwie so zu schaukeln, dass es nicht zu sehr schaukelt, haben dann aber gesehen, China hat sehr stark sich konfrontativ gegenüber Trump aufgestellt oder den USA bei der Zollstreitfrage. Jetzt ist in Europa von der Bazooka die Rede, ne? Das wäre jetzt auch eher die härteren Bandagen aufgreifen oder ziehen und dann sind wir in einem vollkommen Handelskrieg, dann kann man ja irgendwann auch die Bündnisfrage und die NATO in Frage stellen, wenn wir uns untereinander so begegnen.
Naja, also ich glaube, die NATO hat Donald Trump damit schon in Frage gestellt. Also das tut er ja sowieso die ganze Zeit, aber er hat ja auch geschrieben, so ist ja schön, dass Dänemark sagt, sie schicken mehr Leute dahin, aber die schicken da zwei Hundeschlitten und die können, wenn wir, also das ist ja getrieben von diesem Gedanken, wir, die Amerikaner, haben die größte Armee der Welt, wir sind the hottest country in the world und wir, we can do everything, das ist auch ein Zitat von ihm, we can do everything und die anderen, sieht man ja, haben es nicht im Griff. Also er unterstellt ja Dänemark, dem NATO-Partner, dass sie es nicht schaffen, Grönland zu verteidigen gegen China oder gegen Russland. Deswegen haben ja dann die anderen, also alle, die jetzt von diesen Strafzöllen betroffen sind, gesagt, ja, ja, aber wir verstärken, ne? Wir sind die NATO, wir schicken auch Leute, die Franzosen schicken noch welche Leute und wir haben 15 Soldaten geschickt und die Holländer schicken noch welche. Also alle, die jetzt mit diesen Strafzöllen befasst sind, sind ja genau die Länder, die im Rahmen der NATO Soldaten nach Grönland geschickt haben, um da zu zeigen, wir können das auch als NATO verteidigen, liebe Amerikaner. Und ihr habt ja mit Potafek da ja sowieso schon eine Base. Mhm. Und trotzdem hat Donald Trump ja gesagt, so in dem Moment mal, was war, also das war ja, das ist ja grotesk. Also wir sind alle ein Bündnis und Teile des Bündnisses schicken da Leute hin. Und der amerikanische Präsident sagt, nee, ich vertraue euch allen nicht. Und deswegen brauche ich das selber, ich vertraue euch nicht, dass ihr es auf die Reihe kriegt. Also da muss er gar nicht sagen, ich finde, die NATO gibt zu wenig Geld oder die NATO macht dies oder die NATO macht jenes. Das ist ja quasi der Beweis, dass er überhaupt kein Vertrauen in irgendjemand anderen hat. So, die Amerikaner sind die geilsten, sind die einzigen, die es können und die anderen könnt euch gehackt legen. Dafür braucht man die NATO aber auch nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das, was den erfahrenen Diplomaten und den lang gedienten Republikanern und den Abgeordneten und so total klar ist, so Moment mal, wir zerlegen hier gerade die NATO. Ja. Also Europa ist ehrlicherweise, das ist auch ein Problem, aber nicht so ein großes, aber dass sich dadurch gerade quasi en passant, ohne dass es so richtig durchdacht war, die NATO vermutlich zerlegt, das ist hier das Thema. Mhm. Also, dass die Europäer jetzt klare Kante zeigen müssen und sich hoffentlich nicht dadurch auch zerteilen lassen. Ja. Also, dass hoffentlich nicht die anderen sagen so, ah, Dänemark, wir mögen euch echt gerne. Aber
darüber legen wir uns jetzt nicht an.
Wirklich jetzt gar keinen Ärger haben mit Donald Trump. Tut uns echt leid für euch. Guckt mal, wie ihr es macht. Tschüss. Das ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich absolut entscheidend in Europa, was jetzt passiert. Und also ich meine, sie fahren jetzt alle nach Davos, heiter, einmal in Schnee, Ende der Woche. Und ich glaube, dann muss man einfach mal gucken, was da passiert. Ja,
Ja, weil das Trump, glaube ich, am liebsten, wie du eingangs auch sagtest, das Divide et Impera, ne? Der würde am liebsten jedes einzelne EU-Land einzeln filetieren im 1-gegen-1 sozusagen. Und da muss die EU jetzt wirklich aufpassen, dass sie sich da nicht auseinander dividieren lässt. Zumal, um dann zum Thema vielleicht auch Strafzölle insgesamt zu kommen, da feiert sich Trump ja, dass die USA über 200 Milliarden jetzt an Zöllen eingenommen haben. Aber da kam gerade eine Studie auch raus vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, dass 96% dieser Einnahmen oder so dieser Mehrkosten die amerikanischen Verbraucherinnen und Verbraucher schultern und aufgreifen. Und dass das eben gar nicht das Allheilmittel in dieser Form so ist. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das wir oft aufgegriffen haben, Affordability und so. Und das ist quasi dieses Versprechen, dass gerade viele Wählerschichten, die wirklich Unterstützung bräuchten und sich erhofft hatten von Trump, die ja gegen den Status quo gestimmt hatten vor über einem Jahr bei der Wahl und dann aber jetzt wahrscheinlich doch so eine Art Buyer's Remorse haben, so eine Art, so hatten wir uns das nicht gedacht.
Das hören wir überall. Also auch dazu haben wir jetzt wirklich gerade Affordability durch ein Jahr Trump mit Leuten gesprochen in Arizona, in Pennsylvania, natürlich hier bei uns vor der Tür und so. Und das sagen sie alle. Also alle, auch die Hardcore-Trumpster sagen, billiger ist es nicht geworden. Also Fakt ist, ich meine, das ist, hängt natürlich immer von Bundesstaat zu Bundesstaat ab, aber zum Beispiel Groceries, also Lebensmittel, je nachdem in welchen Bundesstaat man guckt, sind zwischen 2,4 und 5% teurer als im Januar vor einem Jahr. Also hochgegangen, ja.
Ja.
Inflation war durchaus bei Biden höher, stimmt, aber auch Inflation ist bei Trump jetzt im Vergleich in diesem einen Jahr jetzt um 2, noch was Prozent gestiegen. Und ja, auch da sagen die Anhänger, das ist der Punkt, an dem alle am unzufriedensten sind. In der Frage Migration sind sie alle sehr zufrieden, nicht wegen ICE jetzt, aber weil die Grenze einfach dicht ist. Aber bei Affordability, da sagen sie alle, ja, es ist viel teurer geworden. Wir haben ein Problem, unsere Mieten zu bezahlen. Housing, Rent, Taxes, Groceries, also all so Lebenshaltung.
Yeah.
Ist unfassbar teuer für alle und sehr schwierig für alle. Wir hatten ja dann, was nicht geholfen hat, war der sehr lange Shutdown. Den hatten wir ja auch noch, den längsten Shutdown in der Geschichte der USA mit den Lebensmittelkarten und so. Und jetzt die Frage nach der Krankenversicherung. Also es ist ein Riesenproblem und darunter leiden wirklich alle. Und ich glaube, am Ende des Tages wird es auch das sein, je nachdem, wie sich das entwickelt, was dann, das ist ja auch nichts Neues, it's the economy stupid, was dann entscheidend sein wird. Es gibt einige, die sagen, na ja, er hatte ja auch noch gar keine Zeit, sich drum zu kümmern, weil er hat ja so viele andere Baustellen, das ist wieder dieses Ablenkungsmanöver im Ausland, ne? Aber da ist es tatsächlich so, dass, also da, Affordability, da sind sogar seine eigenen Anhänger am kritischsten und sagen, da haben wir uns mehr erhofft. Ich hätte gedacht, also wir waren in so einer Foodbank auch in Pennsylvania und so, wo auch die Leute, die ihn gewählt haben, gesagt haben, so ja, also wir hätten gedacht, wir wären schon weiter, wir hätten gehofft, wir hätten schon mehr erreicht. Es ist immer noch nicht geil.
Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, für die Demokraten das Thema Nummer eins. Und wir würden auf jeden Fall in die nächsten paar Monate immer noch mehr darüber hören. Ich habe Trump sogar gehört, er hat gesagt, Affordability, ja, das ist nur eine...
Hoax.
Ja, also it's something that the Democrats made up. Also hat versucht zu sagen und dann kam andere Thema und er versucht das so unter der Teppich zu schwingen. Aber das ist auch irgendwas, das Biden entdeckt hat, ne, mit Bidenomics, wenn man redet über, wie toll der Wirtschaft ist und wie gut es geht, aber man selber nicht gut geht, dann denkt man so, hey, du spinnst oder du verstehst mich nicht. Oder und ich glaube, Trump ist so gewöhnt, einfach zu erzählen, was er erzählen will und alle glauben das oder nehmen das ernst. Und das ist irgendwas für die Wähler, wie du sagtest, wenn die stehen in einer Schlange bei einem Foodbank, dann kommt das nicht so gut rüber, wenn er erzählt, wie die Wirtschaft total toll ist. Also ich habe neulich ein Interview mit einem Wähler gelesen, wo er sagte, Mann, das Stock Market boomt, Silicon Valley auch, diese großen Firmen sind alle in good shape, aber mich, naja, es ist schwer, Geld am Ende des Monats zu haben für irgendwas.
Merken. Eben, und wir haben ja 2026 ein Midterm-Wahljahr, also im November, Ende des Jahres steht die Zwischenwahl an und bislang muss man ja sagen, hat Donald Trump ja Mehrheiten in beiden Kongresskammern gehabt und die gar nicht so richtig genutzt, bis auf den Big Beautiful Bill, ist eine große Steuer auch Reduzierung da, aber grundsätzlich regiert er ja mit Dekreten und diesen Executive Orders. Jetzt könnte man sagen, na gut, da ist eine Chance, wie du sagst, Jeff, für die Demokraten auf dem Thema Lebenshaltungskosten einen Fuß in die Tür zu kriegen und vielleicht auch die Midterms zu gewinnen, was historisch sowieso ja immer oft passiert, ne? Dass der Acting President, der im Amt ist, dann in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit eine Opposition im Kongress hat. Aber wenn man sich das so anguckt, der regiert ja sowieso nicht mit dem Kongress, kann es ihm ja fast egal sein. Oder was ist deine Prognose, Gudrun, für die Midterms oder jetzt für das Wahljahr?
Also wir haben gesehen bei ganz vielen kleinen Wahlen jetzt schon, dass die auch in Staaten und auch in Wahlkreisen, die wirklich entweder schon immer rot sind oder die einfach von Donald Trump dominiert wurden in der letzten Wahl, dass sich da schon wieder viel getan hat. Das sind alles für, ist alles für die deutsche Wahrnehmung nicht so relevant, aber bei Sheriff-Wahlen, bei, wir haben gesehen, dass natürlich gut, die New York-Wahl wurde viel beachtet, ne? Oder die Gouverneurswahlen in New Jersey und hier in Virginia. Das heißt, da sehen wir schon, dass sich da viel tut und dass da Bewegung drin ist. Und meine Prognose, auf die mich bitte in 10 Monaten keiner festlegt.
Wir laden dich dann wieder ein in unseren Podcast.
So, nein, also ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, ich sehe auch die große Chance, dass das Repräsentantenhaus wieder an die Demokraten geht. Ich glaube, der Senat bleibt bei den Republikanern. Aber dann haben wir genau das Konstrukt, was du beschrieben hast, ne? Dass wir so den Kongress gemischt haben, die Hälfte so, die Hälfte so. Wir wussten, dass das passiert. Wir wussten, dass Donald Trump eigentlich versucht, die Macht bei sich zu zentralisieren. Und dass er versuchen wird, eben, also er regiert per Dekret, er fragt den Kongress Nullinger. Der Kongress ist, wir fragen uns immer, sind die noch da? Ja. Was machen die eigentlich gerade? Was ist eigentlich mit dem Supreme Court? Hallo? So. Und das ist aber ja was auch mit Ansage war. Also er hat ja von vornherein, war irgendwie klar, er versucht die Macht bei sich zu zentrieren und hat ja auch versucht, das Justizsystem komplett zu erodieren, um genau damit durchzukommen.
Und das sind immer die Punkte, wo es dann immer heißt, sind die USA auf dem Weg zu einer autoritären Herrschaft?
Also man muss zugeben, also he's ticking the boxes, ne? Also wenn er extra seine eigenen Leute reinbringt in Justizministerium zum Beispiel oder Karriere Civil Servants rausschmeißt. Also wir sehen jetzt, meine ich, was er tut mit der Fed und wie er versucht, Jerome Powell unter Druck zu bringen und was das bedeutet. Aber ich finde das unglaublich, wie du sagtest, mit der Supreme Court. Also die Einzige, was er nicht total im Griff hat, finde ich, ist nicht nur der Fed. Der Fed ist eins. Also mal sehen, wird eine neue Fed geben, spätestens im Mai, aber sind die Wähler. Und da versucht er auch, seinen Wille da einzusetzen durch Gerrymandering, durch die Neumalen von Wahlkreise in Texas zum Beispiel oder in andere Bundesstaaten und durch die obersten Gerichtshof auch. Aber wie siehst du das? Also haben Leute Angst um der Wahl in November oder in diese Änderungen? Wie sieht's aus?
Also im Moment haben wir eine große Diskussion, ob die Briefwahl verboten werden soll. Also unterschrieben hat das schon. Ja, Briefwahl möchte er nicht haben, hält er für ein Einfallstor. Also die Frage, wann muss der Brief angekommen sein, damit er noch zählt? Ne? Kann man noch Stimmen zählen, auch wenn die angekommen sind, obwohl die Wahl schon rum ist und so weiter. Und natürlich geht es darum, die ganze Zeit dieses System in Frage zu stellen, auch immer wieder zu erzählen, ja, die letzte Wahl wurde mir ja gestohlen, weil und so weiter. Ja. Obwohl natürlich kein Gericht das in irgendeiner Form belegen und nachweisen konnte, obwohl es keine Beweise dafür gibt. Ich glaube schon, dass es darum geht, vorbehaltlich das Vertrauen in das Wahlsystem zu erodieren, zu erschüttern, damit, wenn die Wahl nicht so ausgeht, wie er es gerne hätte, er einen Hebel hat, an dem er ansetzen kann, um zu sagen, ich habe es euch gleich gesagt. Ich habe euch gleich gesagt, die tricksen da wieder. Ich habe euch gleich gesagt, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich habe euch gleich gesagt, da werden Briefe gefunden, da werden Menschen gefunden. Was auch immer er sich dann ausdenken wird, das halte ich für eines der Probleme. Jetzt hat er sogar in das Gespräch gebracht, wir könnten ja auch noch, machen wir ja vor den Midterms eigentlich nicht, aber hey, was haltet ihr denn davon? Wir machen nochmal ein paar Parteitage im Sommer und so. Und man denkt sich die ganze Zeit nur so, Ja, klar. Wann sollen wir das denn machen? Aber okay. Achso, ja. Also.
Immer noch ein Traumjob, US-Korrespondentin, Gudrun?
Natürlich. Der beste Job. Nein, im Ernst. Also ja. es ist so, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist wahnsinnig fordernd, es ist wahnsinnig komplex, es ist auch anstrengend und es ist manchmal, ist man ein bisschen fassungslos. Aber wir sind natürlich gerade an einem ganz entscheidenden Punkt und wir sind genau da, wo Geschichte gemacht wird. Und was Besseres kann es natürlich für eine politische Journalistin nicht geben.
Und wir freuen uns auch, dass du da bist und uns immer so wunderbar aufklärst und bereicherst. Und weil uns leider die Zeit tatsächlich davonläuft, du hast noch ganz viel zu berichten, weil es so viel zu tun gibt. Und du hast auch schon die nächsten Schalten, die warten und die wir machen müssen. Müssen wir leider diese Folge hier an dieser Stelle jetzt beenden, obwohl es noch eben ganz viele andere Aspekte auch natürlich zu vertiefen gäbe. Aber wir werden, glaube ich, fürchte ich fast, aber freue mich auch drauf, genügend Gelegenheiten haben, da nochmal auf dich und das ARD-Studio in Washington zuzukommen. Wir haben gar nicht zum Beispiel gesprochen, das hatten wir eigentlich auch geplant, aber vielleicht machen wir das nächste Mal, über ein anderes Jubiläum, das dieses Jahr anstand, vor wenigen Wochen. 5 Jahre der Sturm aufs Kapitol. Da hast du ein Weltspiegel extra, eine Dokumentation gemacht, eben genau dazu. Was ist mit denen, die damals verurteilt wurden, die dann freigelassen wurden? Was ist mit denen passiert? Wie wird das überhaupt noch gesehen, dieser Einschnitt in der Demokratie auch? Also eine spannende Reportage empfehlen wir unbedingt nachzuschauen in der ARD Mediathek. Aber wir werden noch ganz viele andere Punkte haben. Von daher jetzt aber soweit für heute soll es das gewesen sein. Liebe Gudrun, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und wir bedanken uns. Schöne Grüße über den Atlantik und sind gespannt, wie das weitergeht.
Danke, danke für die Einladung.
Und wir sagen Tschüss für diese Folge von dieser Stelle aus. Wenn ihr weitere Podcasts hören möchtet, natürlich haben wir folgenden Hörtipp gleich. Aber für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Hi. Ich bin Susanne Tappe vom ARD Klima Update. Habt ihr angesichts von einem Jahr Trump auch das Gefühl, das war's jetzt mit dem Klimaschutz? Ging uns genauso, wollten wir aber nicht glauben. Und deshalb haben wir genauer hingeschaut. Was hat ein Jahr Trump fürs Klima wirklich bedeutet? Wo gibt es Widerstand in den USA und wie reagiert die Welt? Von unserem Washington-Korrespondenten Samuel Jakisch habe ich dabei einiges gelernt. Zum Beispiel, dass die Solarenergie und Windräder an Land boomen, und zwar besonders im republikanischen Bundesstaat Texas. Auch Klimaexperte Niklas Höhne sagt, Trump kann die Transformation nicht aufhalten. Wir können das mit dem Klimaschutz immer noch schaffen. Wie? Das erfahrt ihr im ARD Klima-Update. Hört gern mal rein, wir freuen uns.